Ja. An alle, die vorgestern und gestern Abend nicht da sein konnten, ihr habt eben in 10 Minuten einen Schnelldurchlauf durch die lutherische Reformation bekommen, ja, mit PowerPoint. Das war hervorragend. Danke dafür. Wir erleben auch heute Morgen, warum Martin Luther sagte, dass die Musik nach dem Wort Gottes die zweitwichtigste Gabe ist. Für mich ist bei eurem Besuch bei euch hier in Espelkamp das heute eigentlich der Höhepunkt. Ich lese gerne in dem Buch der Geschichte, ich unterrichte gerne aus dem Buch der Geschichte, aber noch viel lieber unterrichte ich aus diesem Buch. In der Geschichte könnte es sein, dass ein Historiker sich getäuscht hat in dem, was er wiedergibt, dass vielleicht Menschen sich falsch an Dinge erinnert haben, dass uns Teile fehlen und wir ein unvollständiges Bild haben. Wenn wir hier lesen, dann wissen wir, es ist 100% Wahrheit. Und es ist schön, gemeinsam mit euch heute Morgen Gott anzubeten. Ich habe mich auf diesen Morgen gefreut. Der Text zur Predigt heute Morgen steht im Brief an die Hebräer in Kapitel 12, in den Versen 1 und 2. Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der erste Teil dieses Textes führt uns in die Vergangenheit. Er richtet unseren Blick zurück, weit zurück. Und schon immer haben Menschen erfahren, dass es in bestimmten Situationen des Lebens sehr heilsam sein kann, seinen Blick zurückzurichten. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du eine sehr gute Zeit im Leben hast, ob du gestimmt bist, um Gott Loblieder zu singen, oder ob du in einer Phase bist, wo du nicht wirklich weißt, wie das Ganze enden soll, was dabei rauskommen soll. Und in solchen Zeiten ist es manchmal gut, den Blick nicht nur in der Gegenwart zu haben, sondern zurückzuschauen, weit zurückzuschauen, um wieder neu sich orientieren zu können. Jeder Matrose, der auf einem Schiff anheuert, lernt sehr schnell, dass man ein Schiff nicht navigieren kann, wenn man nur bis zum Bug des Schiffes schaut. So kommt kein Schiff zum Ziel. Wenn das Schiff ein Ziel erreichen will, dann brauche ich einen Orientierungspunkt, der weit weg vom Schiff ist. An dem kann ich mich orientieren. Manchmal brauchen wir im Leben einen Anker, der weiter weg ist, als da, wo ich im Moment gerade bin. Für uns als Christen ist es gut, wenn wir unseren Blick in die Vergangenheit, in dieses Buch richten. Der Apostel Paulus schreibt einmal in seinem Brief an die Christen in Rom, in Kapitel 15, in Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben wurde zu unserer Belehrung, ist es geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Paulus redet von Trost und von Hoffnung. Und wir sehnen uns manchmal nach Trost und Hoffnung. Aber es mag Zeiten im Leben geben, dann merkst du, das, was Menschen mir an Trost geben wollen, es reicht nicht. Es ist nicht tief genug. Es ist nicht stark genug. Und dann wenden wir uns als Christen diesem Buch zu. Und dann erleben wir das, was Paulus schreibt, dass wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften, dessen, was geschrieben ist, Hoffnung haben. Wir lesen in diesem Buch oder wir hören die Worte dieses Buches und merken auf einmal, das gibt mir Trost, das gibt mir Hoffnung. Deshalb ist es gut, wenn wir in die Vergangenheit schauen, in dieses Buch hier zu schauen, um dort Trost und Hoffnung zu finden. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so fing unser Text an, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Worte zu verstehen, diese Wolke von Zeugen, von der hier geredet ist. Eine erste Möglichkeit, wir werden im Folgenden sehen, ist das Bild eines Wettlaufs, das der Schreiber hier gebraucht. Eines antiken Wettlaufs, wie auch damals in einem Stadion Läufer liefen. Der Apostel Paulus gebraucht dieses Bild irgendwann, wenn er sich als einen Läufer bezeichnet, der den Lauf des Glaubens gelaufen hat. Wir könnten diese Wolke von Zeugen jetzt einerseits so verstehen, hier ist jemand, der seine Runden läuft. Und die Wolke von Zeugen, das sind die, die auf den Zuschauerrängen sitzen und ihm zusehen beim Laufen. Aber der Kontext unseres Textes legt nahe, dass das das falsche Verständnis ist, sondern dass es bei dieser Wolke von Zeugen um etwas anderes geht. Dass diese Wolke von Zeugen Christen sind, Männer und Frauen Gottes sind, die Gott mit ihrem Leben bezeugt haben, die uns vorangegangen sind in diesem Lauf des Glaubens. Das ist diese Wolke von Zeugen. Es geht nicht um Zeugen, die uns jetzt und hier beobachten. Es geht um Menschen, die Gott bezeugt haben mit ihrem Leben und die uns vorangegangen sind. Und von diesen Zeugen nennt uns dann der Hebräerbrief unmittelbar vorher in Kapitel 11 einige. Es ist immer schwer, so wie wir das am Freitag versucht haben, Bewegungen irgendwie vor Augen zu führen. Bewegungen sind abstrakt, ja, da kommt unser Gehirn nicht so gut mit. Konkret und anschaulich wird das an lebendigen Menschen, an Beispielen, da kann ich lernen. Und so macht das der Hebräerbrief in Kapitel 11. Er nennt uns Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die Gott bezeugt haben mit ihrem Leben. Und das ist die Wolke von Zeugen, die hier in Kapitel 12 in Vers 1 gemeint ist. Es geht also nicht um irgendwelche Zeugen, die uns zusehen, sondern es geht darum, dass wir vom Zeugnis derer lernen, die uns vorangegangen sind. Aber dazu müssen wir in die Vergangenheit schauen. Dazu müssen wir in die Geschichte schauen. Das haben wir am Freitag und am Samstagabend gemacht. Wir haben uns versucht, einige dieser Zeugen mit ihrem Leben neu in Erinnerung zu rufen und von ihrem Zeugnis zu lernen. Aber ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Manchmal kommt mir der Gedanke, okay, das, was in der Schrift geschrieben ist, die Zeugnisse, die wir in der Schrift haben, da weiß ich, das ist echt, es ist 100% wahr. Was dann in der Kirchengeschichte war, das ist manchmal so menschlich, das ist so, wer weiß, ob das alles so war. Und wenn ich das lese, manchmal habe ich mehr Fragen als Antworten. Aber so viel anders war das zu Zeiten der Bibel auch nicht. Es waren Menschen aus Fleisch und Blut, wie die Menschen der Kirchengeschichte und wie wir heute. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief in Kapitel 5 in den Versen 17 und 18, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobus sagt, Elia, dieser alttestamentliche Prophet, dieser Mann Gottes, er war von seinem Menschsein her ein Mann von gleicher Art wie wir. In seinem Menschsein unterschied er sich nicht von uns. Und ein solcher Mensch betet und Gott handelt. Sicherlich hatte Elia Verheißungen, aber als Mensch unterschied er sich nicht von den Menschen der Kirchengeschichte, von uns heute. Und dann erinnert uns auch der Hebräerbrief gegen Ende in Kapitel 13, in Vers 7 daran, dass es dort heißt, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Führer. Gedenken, das hat was mit fast mit auswendig lernen zu tun. Mnemoneio ist das griechische Wort. Mnemotechnik kommt daher. Wie behalte ich was? Wie lerne ich was auswendig? Das bedeutet, erwähnt nicht ihren Namen alle 2 Jahre mal, sondern beschäftigt euch intensiv mit ihnen, mit denen, die euch vorangegangen sind, mit den Ältesten eurer Gemeinden, die früher Gemeinde geleitet haben. Vergesst sie nicht einfach. Beschäftigt euch mit ihnen. schaut das Ende ihres Wandels an. Das Wort, das hier gebraucht wird, drückt aus, etwas wieder und wieder intensiv betrachten. Das ist Kirchengeschichte, ob im Großen oder im Kleinen. Wir sollen uns mit denen, die vorangegangen sind, beschäftigen. Wir sollen ihr Zeugnis nicht einfach verlieren und vergessen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass wir uns die Mühe machen, das aufzuschreiben. Sonst gehen Dinge vergessen. Was wir nicht aufschreiben, ist irgendwann vergessen. Jede einzelne Gemeinde sollte sich die Mühe machen, Dinge aufzuschreiben, Zeugnisse ihrer Mitglieder aufzuschreiben. Meine Erfahrung damit, ich habe gelernt von dem Zeugnis anderer und auch alter Christen. Ich habe in diesen Tagen erwähnt, dass ich in Raunen in einer Mennonitengemeinde bin. Ich bin kein Russlanddeutscher, aber es ist eine überwiegend russlanddeutsche Gemeinde. Und der Leiter dieser Gemeinde, ein alter, ganz einfacher Bruder, der in Russland in der Kolchose arbeitet, er ist der Mann, der mich eigentlich zur Glaubenstaufe geführt hat. Nachdem das vorher viele versucht hatten und damit gescheitert sind, war er der Mann, der schließlich mich dazu brachte, die Schrift nochmal neu zu lesen und dann sehr schnell zu erkennen, ich bin nicht getauft und ich will getauft werden. Ich habe von dem Zeugnis dieser alten Geschwister vieles lernen können. Und dann kam ich, nachdem ich in der Gemeinde war, 1997 als Student noch einmal zum Bibelseminar Bonn. Und dort begegnete mir Abraham Friesen, ein alter amerikanischer mennonitischer Professor. Und Abraham Friesen erzählt uns das Zeugnis dieser ersten Täufer so faszinierend und so lebendig und packend, dass ich begann, mich für sie zu interessieren. Und ich ging in die Bibliothek und habe mir Bücher geholt und habe begonnen, die Schriften dieser Männer zu lesen, von Menno Simons und von Hans Denk und wie sie alle hießen. Ich habe mich beschäftigt mit ihrem Lebenszeugnis. Das, was uns hier gesagt ist, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Die großen Namen der Kirchengeschichte, die kannte ich alle aus der Schule. Luther, Calvin und wie sie alle hießen. Aber die uns dort vorgestellt wurden, Konrad Grebel, Michael Sattler, deren Namen hatte ich zum Teil noch nie gehört. Ich war fasziniert von dem Lebenszeugnis dieser Männer und Frauen, von denen viele einfach ihr Leben einsetzten für Christus bis zum Ende. Ich lernte von einem Mann wie Hans Denk, der ein begabter junger Mann war, der studierte, der eine glänzende Karriere vor sich hatte. Er war Lehrer, er hatte eine glänzende akademische Karriere vor sich. Er begann in der Schrift zu lesen, er trat aus dem römischen Katholizismus aus, er schloss sich den Täufern an und von dort an war sein Leben ein Leben der Wanderschaft. Was dazu führte, dass er von einem Ort zum anderen weggejagt wurde, einfach wegen seines Glaubens. So musste Denk erleben, dass er beispielsweise in Straßburg war. Straßburg war in der damaligen Zeit sowas wie ein Zufluchtsort für die Täufer. Dort hat man sie wenigstens leben lassen und nicht umgebracht. Und als Denk in Straßburg war, sehr kurz darauf wurde die Obrigkeit auf ihn aufmerksam. Es gab ein Verhör, es gab eine Stadtratssitzung und am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, beschloss der Stadtrat, dass Denk über Nacht die Stadt verlassen muss. Vor dem Morgengrauen muss er die Stadt verlassen haben. Das war's. Er packte sein Bündel, fröhliche Weihnachten. Er hätte nur seinen Glauben widerrufen müssen. Er hätte ein stilles Leben gehabt. Ich fragte mich, was war es, was diese Männer und Frauen die Kraft gegeben hat, mit ihrem Leben für Christus einzustehen. Die Begegnung mit diesen Männern und Frauen, mit dieser Wolke von Zeugen, hat mich nicht unverändert gelassen. Ich las von einem ganz frühen Zeugen, Augustinus, diesem Kirchenvater Augustinus, wie seine Bekehrung geschildert wird. Er hatte ein ziemlich unstetes Leben, er war dann in eine Sekte hineingeraten, aber er hatte eine gläubige Mutter, die betete für ihn. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und irgendwann kam Augustinus nach Mailand. In seinen Bekenntnissen später schreibt er, dann kam ich nach Mailand zum Bischof Ambrosius. Das war nicht nur eine Ortsveränderung, damit veränderte sich das Leben von Augustinus. Ambrosius war der Mann, der Augustinus wieder für die Bibel begeistern konnte. Aber das reichte nicht. An einem Tag, an dem er über sein Leben nachsann, er saß draußen in einem Park, in einem Garten. Er hatte neben sich, so wie hier Victor, das hatte er neben sich biblische Schriften liegen. Und er saß auf einer Bank und Kinder liefen in diesem Garten rum und spielten. Und sie sangen ein altes lateinisches Kinderlied. Tolle, lege, nimm und lies, nimm und lies, hießen die Worte dieses Liedes. Und die sprangen vor ihm rum. Und ihm war das wie, das ist eine Anrede an mich. Und er nahm die Schriften und er las. Und das, was er las, führte ihn zur Bekehrung. Dann veränderte sich das Leben dieses Mannes. Es ist erstaunlich zu sehen, diese Wolke von Zeugen, von der wir lernen können. Da wir nur eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, aber dann kommt der Autor in die Gegenwart zu sprechen. Wir bleiben nicht der Vergangenheit. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns jede Last oder Bürde ablegen. Lasst uns laufen. Es ist das Bild eines Läufers, das hier gebraucht wird, eines Langläufers. Welcher Läufer, der zu einem Lauf antritt, wird sich noch extra einen Rucksack mit Backsteinen umschnallen. Er wird sich so leicht wie möglich machen, um so gut und effektiv und schnell wie möglich laufen zu können. Paulus wendet dieses Bild auf die Christen an. Er sagt, legt alle Lasten ab in eurem Glaubensleben. Behindert euch nicht selbst. Schleppt euch nämlich nicht mit unnötigen Lasten in eurem Leben. Und da nennt er eine ganz besondere Sache. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Dieses Wort umstricken ist im Bild, ihr wisst, wie man läuft, ist etwas, was einem wie ein Seil um die Beine gebunden ist. So kann man nicht laufen. Der Hebräerbrief sagt, die Sünde ist das. Wenn es als Christ Sünde in deinem Leben gibt, dann ist es wie ein Seil, das um deine Beine ist. Wie willst du laufen? Du kommst nicht voran, du stehst dir selbst im Weg. Das ist die Voraussetzung. Wir sollen einen Lauf des Glaubens haben. Aber um laufen zu können, muss ich die Lasten, die mich hindern, und die Sünde ablegen. Und da bin ich dankbar als Christ, dass das für mich ganz einfach ist. Ich weiß, wo ich hingehe mit meiner Last. Zum Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus Christus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Ich bekenne ihm meine Schuld und Sünde und damit lege ich sie ab und damit ist sie weg und ich kann wieder ungehindert laufen. Für mich ist das ganz einfach. Jesus kostete das sein Leben. Wissen wir, welches Vorrecht wir als Christen haben, unsere Schuld einfach ablegen zu können und weiterlaufen zu können? Sein gewaltiges Vorrecht. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir hatten am Anfang des Textes gesehen, der Text weist uns in die Vergangenheit. Die Wolke von Zeugen in der Vergangenheit, mit denen sollen wir uns beschäftigen. Wir sollen von ihnen lernen. Aber die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist kein Selbstzweck. Die Männer und Frauen der Vergangenheit sind uns nicht gegeben, damit wir sie kopieren, sondern wir sollen von ihnen lernen. Wenn ich nur in die Vergangenheit schaue, dann werde ich der ewig Gestrige sein. Dann kann ich irgendwann nicht mehr in der Gegenwart leben. Es heißt, lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist, der vor uns liegt. Und das ist ein Unterschied. Der Kampf, den Menno Simons gekämpft hat, der Kampf, den Martin Luther gekämpft hat, der Kampf, den Michael Sata oder Hans Denk gekämpft hat, mag ein anderer Kampf sein als der Kampf, der uns hier und heute bestimmt ist. Ich kann diese Männer nicht kopieren, sie haben einen ganz anderen Kampf kämpfen müssen. Ein Christ in Usbekistan oder in Nordkorea muss heute einen ganz anderen Kampf kämpfen, als ich es hier muss. Wir können andere nicht kopieren, dazu sind sie uns nicht gegeben. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der vor uns liegt, der uns bestimmt ist. Im Bild gesprochen, ein Soldat kann nur dann erfolgreich kämpfen, wenn er dort kämpft, wo die Front ist. Wenn er in seinem Garten Scheingefechte ausübt, das hilft niemandem. Und ein Läufer, der am Ende ausgezeichnet werden will, muss dort laufen, wo der Wettlauf heute ausgeschrieben ist und nicht irgendwo anders, wo kein Mensch ihn sieht. Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Der Kampf oder Lauf wird noch charakterisiert dadurch, dass es heißt, lasst uns mit Ausdauer laufen. Das Wort, ich hatte das schon vorgestern Abend erwähnt, das Wort Ausdauer bedeutet wörtlich im Darunterbleiben. Und das redet nun erstaunlicherweise von einer Last, die uns aufgelegt ist, die wir tragen müssen. Ob ich das will oder nicht, und wenn wir ehrlich sind, keiner von uns, auch Christen, will Lasten tragen müssen. Wir empfinden Lasten als unangenehm, als störend. Wir wollen die abschütteln, loswerden. Es heißt hier, lasst uns mit Ausdauer im Darunterbleiben laufen, in dem Kampf, der vor uns liegt. Im Darunterbleiben, lasst uns laufen. Und während wir laufen, müssen wir uns gegenseitig ermutigen, weil es manche gibt, denen die Last im Moment zu schwer wird, die drohen unter ihrer Last zusammenzubrechen. Bevor ich Mennonit wurde, war ich Soldat. Ich wusste, das muss ich machen, bevor ich Mennonit werde. Dann wusste ich noch überhaupt nicht, dass ich Mennonit werden würde. Aber ich war 4 Jahre bei der Armee und habe dort unter anderem Wettläufe mitgemacht, 5000 Meter Läufe. Und an einem Lauf, an dem ich die beste Zeit meines Lebens lief, ich hatte mit einem guten Tempo begonnen und so im zweiten Drittel merkte ich, das wird sehr hart, ich habe mir zu viel zugemutet, ich kann das Tempo nicht halten. Und zeitweilig dachte ich daran, ich steige hier aus. Und auf einmal kam von den Zuschauerrängen ein Offizier runter und lief einfach so einen Meter vor mir und neben mir her, so knapp vor mir. Und er flüsterte mir ständig zu, komm Junge, da geht noch was, komm, komm. Ich habe an dem Tag die beste Zeit meines Lebens gelaufen. Er hat nichts anderes gemacht, als dass er vor mir herlief und mich ständig ermutigt hat. Komm, komm, da geht noch was. So können wir den Lauf des Glaubens absolvieren. Wir müssen die Augen aufeinander haben. Manchmal ist da jemand, der hat keine Kraft mehr zum Laufen. Du musst ihn oder sie nur ermutigen, zusprechen, komm, es geht weiter. Wir werden das Ziel erreichen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir lernen von den Zeugen der Vergangenheit, während wir in der Gegenwart unseren Lauf des Glaubens laufen, der ein anderer sein wird als der, den die Zeugen der Vergangenheit gelaufen sind. Aber während wir laufen, schauen wir nach vorne und wir schauen nach oben, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wörtlich übersetzt heißt es, lasst uns wegsehen auf Jesus. Kennst du das? Dass die Probleme des Lebens des Tages dich manchmal so in Beschlag nehmen können, dass du überhaupt nicht mehr einen noch ausweist, dann musst du wegsehen davon auf Jesus. Dann bekommst du eine neue Ausrichtung. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir kennen das von dem Zeugnis von Charles Spurgeon, dem englischen Prediger, der so zum Glauben gekommen ist. Er kam aus einem christlichen, aus einem gläubigen Elternhaus. Er wusste alles, aber er fand nicht zu Gott. Und dann sagt er, gab es diesen Sonntagmorgen, wo mir auf einmal ganz deutlich bewusst war, Jesus Christus, der da an Golgatha am Kreuz hing, er hing wegen meiner Sünde an diesem Kreuz. Seine Hände wurden mit eisernen Nägeln durchbohrt wegen meiner Schuld. Und er sagte, ich beschloss, an diesem Sonntag will ich die Errettung in Jesus finden. Ich will zu einem Gottesdienst gehen und ich will, dass man mir dort hilft. Und dann ging Spurgeon los. Es war ein Wintermorgen, es kam ein Schneesturm. Er konnte nicht bis zu der Kirche gelangen, wo er hin wollte. Und er flüchtete sich in eine kleine Methodistenkapelle, die auf dem Weg lag. Und der Schneesturm war so stark, dass selbst der Prediger, dieser am Sonntag in dieser Methodistenpredigerkapelle predigen sollte, nicht mal zum Gottesdienst erschien. Dann stand ein einfacher alter Bruder auf und predigte an seiner Stelle. Und Spurgeon schreibt später, es war wirklich eine sehr, sehr einfache Predigt. Aber es war die Predigt, die ihm zum Durchbruch verholfen hat. Der Mann sagte, schau auf Jesus. Das kann jeder von uns. Ob du reich, ob du arm, ob du talentiert, was auch immer du bist. Schau auf Jesus. Und dann auf einmal sagte er, ohne dass er mich kannte, ich war zum ersten Mal dort, schaut er auf die Tribüne und sieht mich sitzen und sagt, junger Mann, schau auf Jesus, sonst wirst du ewig so mutlos bleiben, wie du im Moment bist. Und das war es. Auf einmal kapierte ich, worum es geht. Ich musste nur auf Jesus schauen, der für mich gestorben war. So fand Spurgeon zum lebendigen Glauben an Christus. Lasst uns laufen, indem wir hinschauen, indem wir wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat mit uns angefangen. Er wird vollenden, was er mit uns begonnen hat. Auf ihn müssen wir schauen. Wenn wir dann dahin schauen aufs Kreuz, dann wissen wir, dass er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Das gibt uns Mut. Das gibt uns Hoffnung. Es geht darum, dass wir den Glauben von Anfang bis Ende festhalten. Wir müssen den Lauf des Glaubens jetzt in der Gegenwart leben, so wie Gott ihn für uns bestimmt hat. Wir lernen dabei von den Zeugen der Vergangenheit. Dazu müssen wir uns mit ihnen beschäftigen, ihr Zeugnis neu in Erinnerung rufen. Und wir schauen auf Jesus, während wir laufen. Das scheint viel zu sein. Ist das nur etwas für Profis? Und dazu können wir die Folie aufrufen. Ist das nur etwas für Profis? Es bedeutet ja, ich muss mich mit der Kirchengeschichte beschäftigen, ich muss mich mit Männern und Frauen der Vergangenheit beschäftigen, ich muss lesen, das ist anstrengend, das macht müde. Gleichzeitig muss ich sehen, was ist mir als Lauf bestimmt, wie kann ich Christus hier und heute nachfolgen. Laufen ist schweißtreibend, ist auch anstrengend. Und da noch in die Zukunft schauen, ich muss mich mit der Zukunft beschäftigen, mit dem, was uns erwarten wird. Ist das nur was für Profis? Der Mann auf dem nächsten Bild ist Cliff Young. Vielleicht haben einige von euch schon die Geschichte von Cliff Young gehört. 1983 wurde in Australien der erste Westfield-Sydney-to-Melbourne-Ultramarathon abgehalten. Es war ein Wettlauf über eine Distanz von 875 Kilometern. Ich habe mich nicht versprochen. Es waren 545 Meilen, 875 Kilometer. 1983 zum ersten Mal abgehalten. Die Weltelite an Läufern kam nach Australien, gut ausgerüstet, gut durchtrainiert, und der Tag des Laufs kam, die Menschen kamen zum Start. Dann kam auf einmal ein etwas sonderbar aussehender 61-jähriger Mann angetrottet. Die 20-, 30-jährigen Eliteläufer aus aller Welt stachen von diesem Mann ziemlich ab. Und der Mann ging zur Startanmeldung und sagte zu der Dame, ich möchte mich zum Lauf anmelden. Und die Dame sagte ihm, mein Herr, ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Das ist ein sehr langer Lauf. Er sagte, das weiß ich. Die Dame sagte, ich glaube, Sie haben was falsch verstanden. Es ist ein sehr, sehr langer Lauf, der heute stattfinden wird. Er sagte, das weiß ich. Er sagte, ja, wie denken Sie, dass Sie, entschuldigen Sie, Sie sehen nicht so jung aus. Die Leute hier sind noch nicht halb so alt wie Sie. Wie wollen Sie diesen Lauf absolvieren? Und er sagte, wissen Sie, ich bin Kartoffelbauer und Schafbauer. Und von Kind auf, wenn bei uns auf ein Gewitter aufzog, dann schickte mein Vater mich in Gummistiefeln los, um die Schafherden wieder zusammenzutreiben, die irgendwo auseinandergelaufen waren. Ich war manchmal Tage und Nächte lang in Gummistiefeln unterwegs, um unsere Herden wieder zusammenzutreiben. Ich kann weit und lange laufen. Ich denke, ich kann diesen Lauf mitlaufen. Die Dame ließ sich schließlich überreden und trug Cliff Young in die Listen ein. Der Startschuss fiel, die Läufer liefen los. Und unter den Läufen trottete in einem sonderbaren Laufstil ein älterer Mann dahin. Einige riefen schon, schaff doch mal den alten Trottel von der Laufbahn, der läuft doch und allen nur im Weg rum. Am ersten Abend lag Cliff Young hoffnungslos zurück. Die Weltelite war ihm davongelaufen. Nach 5 Tagen, 15 Stunden und 4 Minuten lief Cliff Young als Sieger durch die Ziellinie. 10 Stunden vor dem Zweitplatzierten. Als man ihn nachher fragte, wie er das geschafft habe, dann sagt er ganz einfach, ich führe gerne das zu Ende, was ich einmal angefangen habe. Jemand nannte ihn einen gewöhnlichen Mann, der außergewöhnliche Dinge erreichte. Du musst kein Profi sein, um den Lauf des Glaubens absolvieren zu können. Aber du musst dranbleiben. Du musst weiterlaufen. Wir müssen gemeinsam weiterlaufen. Als ich mein Doktoralstudium begann, dann hatten wir eine Einführung in dieses Studium. Und dann sagte der alte Professor uns, ich kann euch aus Erfahrung sagen, fast die Hälfte der Leute wird irgendwann aussteigen. Es werden nicht alle absolvieren, die heute beginnen. Und ich kann euch auch sagen, es werden nicht immer die Besten und Talentiertesten das Studium erfolgreich beenden. Am Ende absolvieren die, die den Lauf durchgestanden haben, die nicht aufgegeben haben. Das wünsche ich uns, dass wir den Lauf des Glaubens bis zu Ende laufen. Und das habe ich auch von der Wolke von Zeugen der Vergangenheit lernen können. Amen.